Halleluja. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntag. Danke, dass du da bist. Danke für die gewaltigen Zeugnisse, die wir gehört haben. Wir danken dir für Bewahrung, für Heilung, für Glauben, für Durchbrüche, für Erfolge, für Gebetserfolge. Danke für alles, was du in unser Leben gegeben hast. Danke, dass wir Anteil an der Fülle haben, an der Fülle des Christus und dass du uns nichts vorenthältst, sondern dass wir wachsen in dem Maß, wie wir uns entscheiden, vorwärts zu gehen. Vater, danke, dass wir es in der Hand haben, wie schnell wir wachsen. Wir denken oft, es ist deine Entscheidung. Nein, es ist unsere Entscheidung, wie schnell wir wachsen, wie schnell wir vorwärts gehen, wie schnell wir uns entwickeln, wie schnell wir glauben, wie viel wir glauben, wie weit wir nach vorne gehen oder ob wir stehen bleiben, ist unsere Entscheidung. Vater, und ich bete heute Morgen, dass wir uns entscheiden zu gehen, dass wir uns entscheiden zu laufen, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir uns nicht hinsetzen im Geist, sondern dass wir sagen, wir gehen weiter, wir gehen vorwärts, wir laufen dem Ziel jeden Tag mehr und mehr entgegen und wir entscheiden uns, dem zu glauben, was du uns gegeben hast. Wir wollen hineintreten in das Erbe, in das volle Erbe des Christus. Wir wollen nichts vom Erbe vermissen, sondern wir wollen alles haben, was du für uns hast. Jede Vollmacht, jede Autorität, jeden Glauben und alle diese Dinge, die gehören uns. Du hast es uns hinterlassen, Halleluja. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Halleluja. Heute gehen wir in Hebräer 12, ab Vers 1. Ich lese die ganze Zeit aus Neues Leben. Wir werden dann wahrscheinlich, denke ich, wie heißt die Übersetzung? Neue Genfer reinmachen, genau. Die ist ähnlich, nicht ganz so modern. Ich hoffe, dass irgendwann Neues Leben gibt und dann können wir die auch dran machen, aber gibt's halt momentan noch nicht. Aber ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr hört zu. Und der Herr möchte uns heute einiges zeigen, denke ich doch, ja? Und da heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Wir sind umgeben von Zeugen, ist euch das bewusst? Dass alle die, die im Glauben schon vor uns gegangen sind, sind eine Wolke von Zeugen, sagt die Bibel. Sie sind eine Wolke von Zeugen, sie sind Zeugen, die bezeugen, dass es wahr ist, was sie in ihrem Leben erlebt haben und was wir erleben. Und ich möchte, dass uns diese Zeugen ermutigen, dass sie uns auferbauen, dass sie uns wirklich weiter nach vorne bringen. Und da heißt es, weil wir so von Zeugen umgeben sind, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Es gibt Lasten, die uns behindern. Der Herr hat mir mal ein Bild gegeben, hat mir gezeigt, Thomas, manche Menschen laufen rum mit einem Rucksack. Und der Teufel legt Backsteine in diesen Rucksack hinein. Ein Backstein merkt man noch nicht so arg, einen zweiten auch nicht so, einen dritten vielleicht auch nicht ganz, aber dann wird's immer schwieriger. Und je mehr Backsteine in deinem Rucksack sind, beides ist vom Feind. Der Rucksack, genauso wie die Backsteine, desto anstrengender wird alles, was du tust. Aufstehen wird anstrengend, beten wird anstrengend, irgendwo hingehen wird anstrengend. Stellt euch das mal vor, du hast so einen 20, 30 Kilo Rucksack. Vielleicht die Hälfte deines Körpergewichtes hast du nochmal als Rucksack oder hättest du als Rucksack. Wenn du dir das vorstellst, wir können ja nachher kleine Übungen machen. Wir nehmen da draußen einen Kamerad von hier auf die Schultern und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen alle. Und dann wechseln wir. Ich glaube, wir alle werden schnell merken, dass es verdammt anstrengend ist, jemand anders zu tragen. Und diese Lasten, die der Teufel uns gerne gibt, die haben meistens zu tun mit Sünde. Sünde sind wie Backsteine, die wir in unserem Rucksack tragen und die ermüden uns, die erschweren uns das Leben. Und das ist das Problem, was wir haben. Und dann denken wir, ja, der Teufel ist so stark und mein Leben ist so schwer und ich habe es am allerschlimmsten erwischt und der Herr ist immer so weit weg. Und wisst ihr, das Perfide bei der Sünde ist, ob wir sie bewusst tun, unbewusst, gewollt oder ungewollt ist, sie bringt uns raus aus dem Gebet. Wenn wir gesündigt haben, haben wir keine Lust auf Beten. Wir haben keine Lust auf Anbeten. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Wenn du in der Sünde bist, egal wie die heißt, egal was in deinem Leben aktiv ist, und der Teufel aktiviert gerne oder am allerliebsten die Dinge aus deiner Vergangenheit. Das, was du früher gerne gemacht hast, möchte er in deinem Leben wieder installieren. Ob du mal drogensüchtig warst oder alkoholsüchtig oder anerkennungssüchtig oder du bist so ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht, der immer, wenn er reinkommt, müssen alle die Aufmerksamkeit dir schenken. All diese Dinge sind Sünde, die sind nicht gesund für uns. Das wissen wir alle. Bei Drogen und bei Alkohol ist es uns gleich klar, dass es auf Dauer und in Massen nicht gesund ist. Auch kleine bisschen Alkohol ist Gift, wenn man es genau nimmt. Genauso wie Drogen ist Gift. Schlecht für deinen Körper, schlecht für deine Leber. Und so sind Dinge, die der Teufel unser Leben bringen will, die sollen eine Last auf uns legen. Stell dir vor, du trägst jeden Tag einen Rucksack mit 20 Kilo. Das macht dich ruckzuck müde. Und dann denkst du, oh, ich habe keine Lust zum Beten, ich habe keine Lust aufs Gebetstreffen, ich habe keine Lust auf den Gottesdienst. Und dann suchst du immer einen, wo du jammern kannst oder einen, dem du erzählen kannst, wie schlimm es bei dir ist. Und Jesus möchte uns erreichen und sagen, leg doch einfach den Rucksack ab. Nee, ich würde erstmal nur ein Steinchen raustun, weil ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Der hat so schön in die Schultern eingeschnitten. Wenn ich den jetzt wegtue, da habe ich da eine offene Wunde. Nee, ich lasse den noch ein bisschen. Wir erklären alles drumherum, anstatt zu sagen, Sünde ist einfach Mist. Sünde ist einfach schlecht. Sünde braucht niemand mehr. Okay, ich lese nochmal von Anfang. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken, sagt Neues Leben. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wie können wir einen Wettlauf bis zum Ende durchhalten, wenn wir einen Rucksack haben mit 20 Kilo? Wir können ja bei der nächsten Olympiade mal einen Läufer fragen, der den 3000 Meter oder keine Ahnung, was die da alles wuseln, fragen, ob er gerne einen Rucksack hätte beim Wettlauf mit 20 Kilo auf dem Rücken. Und dann zeig mir mal einen, der sich da freiwillig meldet, sagt, gute Idee, mache ich. Die werden dir wahrscheinlich alle den Vogel zeigen, sagen, sag mal, spinnst du oder was? Unnötiger Ballast. Und genau das ist Sünde in unserem Leben. Es ist unnötiger Ballast. Und sie verstrickt uns. Es ist wie Stricke, die auf dem Boden liegen. Und der Teufel zieht gern an. Noch ist es nur eine Schlaufe, aber wenn dein Fuß drin ist, wird es ruckzuck zu einer Schlinge. Und du kommst nicht mehr weiter, bist gefangen. Und das ist, was die Bibel uns zeigt. Wir sind gefangen. Ich persönlich bin zu 100% überzeugt, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schwierigkeiten in unserem Leben haben, ist niemand dran schuld, außer wir selber. Wir haben irgendwo noch mit irgendwas zu schaffen, wo wir lügen, betrügen, bescheißen, Sünde tun. Irgendwas, was uns nicht gut tut, was eigentlich nicht mehr zu uns gehört. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der klebt dir jetzt hier kein Neonschild auf die Stirn, wo drauf steht Sünde und alle merken das. Nein, der macht es ganz im Gegenteil. Er zieht sich ein Stück weit von uns zurück und er wartet wie ein Gentleman, bis er wieder eingeladen wird. Wenn die Sünde aber mächtig ist in unserem Leben, dann haben wir ein Problem. Weil dann beschäftigt uns die Sünde von morgens bis abends. Oh, wann kann ich das nächste Mal? Oh, wann ist es wieder? Versteht ihr, was ich sagen will? Und dann haben wir ein Problem und dann beten wir nicht. Und wenn wir nicht beten, wird es schlimmer. Wird nicht besser, es wird schlimmer. Und dann machen wir einen Kreis, einen Stuhlkreis mit gleichgesinnten Betroffenen, denen es auch nicht gut geht. Dann suchen wir uns den Schuldigen. Vielleicht ist es der Pastor, vielleicht dein Ehepartner, vielleicht dein Haus, keine Ahnung. Es ist immer ein anderer Schuld. Aber Gott möchte uns einen Spiegel vorhalten. Leute, mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Das habt ihr alles schon 100-mal gehört. Wenn du unzufrieden bist mit anderen Menschen und nur über andere schimpfst, ist das Problem nicht die anderen Menschen, sondern es ist dein eigenes Herz. Es ist die Wurzel in deinem Herz, wo du unzufrieden bist, wo du bockig bist, mürrisch bist, unzufrieden bist und das kommt dann aus deinem Mund raus. Und dann sagst du nicht, oh, Schwester so und so, habe ich mich gefreut, die heute zu sehen. Sagst du, hast du mal wieder gesehen, was die angehabt hat? Passt da farblich gar nicht zusammen? Ist die farbenblind oder was? Wie läuft denn die rum? Das muss man doch mal sagen. Versteht ihr? Es stört dich alles am anderen, wo eigentlich in deinem Herz die Baustelle ist. Es gibt bestimmte Leute, eine bestimmte Gruppe von Leuten, die magst du nicht. Jeder von euch. Bin ich überzeugt. Manche sind ehrlich, die anderen... Aber ich weiß, dass es so ist. Es gibt bestimmte Leute, von Bestimmte Gruppen von Leuten, die magst du nicht. Frag dich mal, warum. Sag mal, Heiliger Geist, zeig mir, wo die Wurzel ist. Ich bin sicher, da war was in deiner Vergangenheit, wo du nicht losgelassen hast, wo du nicht vergeben hast. Ich habe dem Heiligen Geist gesagt, mach heute, was du willst, ich habe keinen Bock. Ich habe 3 DIN A4 Seiten, wenn die nicht dran sind, dann predige ich frei, ist mir auch egal. Hauptsache die Salbung fließt, das ist mir das Wichtigste. Die Salbung fließt. Wir leben in einer Zeit, wo Alkoholiker zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, mir tut so die Leber weh. Und wenn du einen guten Arzt hast, sagt er, wir müssen aufhören mit dem Saufen. Ja, mehr haben sie nicht zu sagen. Nee, mehr habe ich nicht zu sagen. Hören Sie auf mit dem Saufen, wird alles gut. Nee, so ein Doktor, das ist ja, nee. Wir suchen uns lieber einen Doktor, der sagt, ja, da müssen Sie vielleicht mehr Vitamine zu sich nehmen. Nee. Vielleicht die Flasche nicht gleich auf einmal, so ein bisschen über den Tag verteilen. Nicht große Schlücke, viele kleine Schlücke. Solche Leute suchen wir. Leute, in der Gemeinde ist es mittlerweile genauso. Viele Christen suchen sich einen Pastor oder einen Gemeindeleiter, der ihnen sagt, nee, die Sünde ist nicht schlimm. Der Herr Jesus ist Liebe, der vergibt alles. Wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, suchst du dir jemanden, der ehrlich zu dir ist. Dann ist Ehrlichkeit attraktiv für dich, auch wenn es weh tut. Und Wahrheit tut immer weh. Mein Lieblingsbeispiel, wenn du aus dem Mund stinkst. Ich habe das öfters mal. Wo ich vor ein paar Wochen für euch gebetet habe, ist meine Frau gekommen und schiebt mir von der Seite einen Pfefferminz in den Mund. Da reg ich mich geschwind auf und denk so, hallo, ich bin voll erschrocken. Und sie macht nur so. So, zwinkert mit den Augen so. Ich weiß, was das heißt. Es war nötig. Aber ich frage mich, war das wirklich nötig? Mir ist egal, ob ihr von der Salbung umfallt oder von meinem Gestank. Ich nehme jetzt mich als Beispiel. Aber es ist Liebe, wenn ich nicht aus dem Mund stink. Und zwar Liebe für euch. Und es ist die Liebe von meiner Frau. Muss man nicht erklären, oder? Wahrheit ist nun mal ein wenig herausfordernd. Ich umschreibe es mal ganz lieb. Und Wahrheit kommt immer dann ans Licht, wenn wir uns selber der Wahrheit verschließen oder es nicht merken. Ich merke ganz selten, wenn ich Mundgeruch habe. Manchmal ja, manchmal nee, aber meistens nicht. Wie machen wir das? Vers 2. Ich bin so froh, dass die Bibel immer uns was erklärt und dann die Lösung gibt. Ist das gut? Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Auf Jesus gerichtet halten. Leute, hier ist so ein tiefer Schlüssel drin. Du musst einfach nur den Satz umdrehen und dann weißt du, was der Teufel macht. Oder machen will in deinem Leben. Was will er machen? Dass du wegschaust von Jesus. Weg von Jesus. Dass du auf deine Krankheit schaust, dass du auf dein Problem schaust, dass du auf den schaust, der dich schikaniert und verletzt, dass du auf die Rechnung schaust und sie immer wieder in die Hand nimmst. Wenn du weg von Jesus schaust, wird schwierig. Petrus, immer schnell beim Reden, langsam beim Denken. Manchmal war es von Vorteil, oft hat es ihm Schwierigkeiten bereitet. Petrus sagt zu Jesus auf dem See, hey, ruf mich auch aufs Wasser. Jesus sagt, na, dann komm. Da läuft Petrus auf dem Wasser. Super, hat super funktioniert. Dann fing er an zu denken. War schwierig. Man kann doch gar nicht auf dem Wasser laufen. Der Gedanke kam vom Feind. Man kann nicht auf dem Wasser laufen. Aber er macht's doch gerade. Was macht Petrus? Er sieht aufs Wasser und fängt an zu sinken. In dem Moment, wo er wegschaut von Jesus, fing er an zu sinken. Und dann schreit er wieder, Jesus rettet ihn. Gott sei Dank rettet uns Jesus auch jedes Mal, oder? Wenn wir sinken. Wir dürfen nicht wegschauen von Jesus. Ein geübter Christ, ein trainierter Soldat in der Armee Gottes, schaut immer auf den Anführer, auf den Kommandanten. Was macht der? Ich habe gestern ein Interview gesehen von einem Bundeswehroffizier. Da sagt er, bei der Ausbildung zum Offizier ist uns gesagt worden, Sie müssen immer ihren Männern das Gefühl geben, sie wissen genau, was jetzt dran ist. Sie dürfen niemals ihren Männern das Gefühl geben, sie wissen nicht, was dran ist. Im Moment, wo sie ihnen das Gefühl geben, sie wissen nicht, was dran ist, wird ihr Herz mit Angst gefüllt und dann ist vorbei mit Kämpfen. Die Truppe ist besiegt. Selbst wenn sie zwei Entscheidungen zur Auswahl haben, müssen sie sich für eine entscheiden und die konsequent durchziehen. Leute, da ist ein Prinzip drin. Wir müssen uns entscheiden, auf den Kommandanten zu schauen, und das ist Jesus. Und dann machen wir das, was der macht. Und Gott sei Dank ist Jesus nicht ein Mensch, der auch Fehlentscheidungen treffen kann, sondern alles, was Jesus tut, ist gut. Und dann schauen wir da drauf und sagen, Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel so, auf Erden in meinem Leben. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Leute, ihr seid schon mega, mega, mega trainiert. Ist euch das bewusst? Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wisst ihr, wann das Ziel zu Ende ist? Wenn wir gehen, wenn wir entrückt werden. Bis zur letzten Sekunde wird Jesus an uns arbeiten, uns verändern, uns beschneiden, die Blätter abzupfen, den Boden hacken, den Weinberg bearbeiten, bis zum letzten besten Wein. Amen. Und sind wir dankbar dafür. Das tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Wir können nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh, jetzt glaube ich so, jetzt brauche ich Jesus erstmal nicht, das kann ich alleine. In dem Moment, buh, war der Zong, brrr, sofort der Stecker gezogen. Und das ist gut so. Weil könnten wir irgendwas ohne Jesus tun, würden wir den Weg weitergehen. Weil keiner von uns im Fleisch, unsere menschliche Natur, möchte jemand anders um etwas bitten. Wir möchten es alles selber machen. Sind wir ehrlich? Wenn du umziehst, es macht keinen Spaß, Leute zu fragen, hilfst du mir im Umzug? Wir würden gern, wenn wir könnten, wenn wir das Geld hätten, eine Umzugsfirma beauftragen. Das wäre unser Ding. Sind wir ehrlich? Wir würden gerne, wenn wir ein WW haben, wissen, was mache ich da jetzt? Wir würden uns gerne selbst die Spritze geben und den Dorn selber rausziehen. Wir würden gern alles selber regeln, wenn wir könnten. Und das ist diese Natur, diese gefallene Natur Satans, die sagt, ich brauche Gott nicht mehr, ich mache das selber. Ich bin jetzt mein eigener Gott. Merkt ihr manchmal, wenn das so in unser Leben kommt? Und dann stellt Gott die Weichen und die Umstände und die Regler und die Transistoren und die Schalter so, dass wir zwangsläufig wieder zu ihm kommen. Und dann sind wir manchmal richtig sauer. Aber das ist gut so. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Schon mal erlebt, dass so ein Kleiner mit 4, 5 sagt, Mama, ich brauch dich jetzt nicht mehr, ich kann das alleine. Oder geh mal weg, Mama, ich will auch mal. Und du denkst so, oh, puh, Hilfe, Hilfe, so wird das nix. Oder das Wasser kocht im Topf. Und die Kleine sagt, Mama, darf ich die Spaghetti reintun? Du sagst aber nicht alleine. Nee, ich kann das schon alleine, ich habe schon 100 Mal bei dir zugeguckt. Aber das Wasser kocht und wenn der Topf auf dich, oh je, Mine, nein. Ich will jetzt aber, geh mal weg. Bin ich froh, dass Gott gut ist. Dass er gute Gedanken mit uns hat. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wow. Belohnt wird bei Gott nur, wer gehorsam war. Gehorsam, nochmal, ist die höchste Form der Anbetung. Die höchste Form der Anbetung ist nicht ein Lied singen, Hände heben, das ist ein Ausdruck einer Anbetung. Aber die höchste Form der Anbetung ist Gehorsam. Ein Kind bereitet seinen Eltern die größte Freude, wenn es macht, was die Eltern sagen. Der wird 18, darf zum ersten Mal mit Papa seinem Auto fahren. Der Papa sagt, aber du weißt, ne? 50 in der Stadt, 100 auf der Landstraße. So, jetzt kommt ein Blitzerfoto, 190 auf der Landstraße. Ja, wird der Papa dann sagen, ja, das war jetzt halt einmal, hat er Gas gegeben. Nee, der wird sagen, haben wir das nicht vorher besprochen, haben wir das nicht ausgemacht. Dem Papa geht es dann nicht in erster Linie um sein Auto. Auch, aber in erster Linie geht es ihm um seinen Sohnemann. Und Gott ist genauso. Wenn Gott irgendwo sagt, bis dahin und nicht weiter, dann hat er einen Grund dahinter. Den verstehen wir oft nicht. Wir denken, oh, ist ein Spaßverderber, das ist doch kerzengerade, da kann man es laufen lassen. Aber Gott weiß, da stehen ein paar Wildschweine und Rehe am Straßenrand, die sehen wir nicht. Knall da mal rein mit 190. Dann gibt's aber Wurstsuppe. Das sind so oft so Dinge, wo wir nicht wissen. Und ich bin so froh, wenn ich spüre, wenn ich an mir spüre, mein Herz hat sich schon so weit entwickelt, ist noch nicht am Ziel, aber schon so weit entwickelt, wo ich merke, wow, heute bleibe ich gelassener und dankbarer in Situationen, wo ich vor ein paar Jahren noch ausgerastet bin. Oder wo ich mich beschwert habe, wo ich gebockt habe, wo ich zornig war, wo ich geschmollt habe. Heute sage ich, nee, Papa, mach du. Ich kann heute sogar schon beten und sagen, Herr, triff du die Entscheidung und führ mich zur richtigen Tür. Ich sag nicht, ich will drei Möglichkeiten haben, dann entscheide ich mich, was mir am besten fällt. Ich sage, nee, Papa, ich weiß, du hast die beste Entscheidung. Triff du die Entscheidung für mich. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Leute, das sind alles Lektionen, die ich mit Tränen in meinem Leben gelernt habe, die der Heilige Geist mir gezeigt hat in über 30 Jahren. Das sind keine Dinge, die sind vom Himmel gefallen. Die sind durch Tränen und durch Training und durch Gehorsam und wieder aufstehen, sind die gewachsen. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Und allzu oft möchte der Teufel, dass wir uns für das Gute entscheiden. Am fatalsten sehe ich das oft bei Menschen, die geheiratet haben, wo ich denke, wie konntet ihr zwei jemals zusammenkommen? Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Mental nicht, charakterlich nicht, mit euren Sachen, die euch wichtig sind, nicht. Manchmal höre ich Ehepaare, sie ist so ein Bücherwurm, sie liest gern Bücher, geht gern ins Theater. Er ist lieber am Fußballplatz. Dann geht sie allein ins Theater und er auf den Fußballplatz. Wie passt das zusammen? Ich verstehe es nicht. Er möchte Urlaub am Meer, sie in den Bergen. Ich habe noch nie einen Berg im Meer getroffen. Na, manche gibt's, aber zumindest noch kein Meer in den Bergen. Schwierig, vielleicht mal ein See, aber kein Meer. Versteht ihr, Leute? Ich glaube, die Ursache liegt daran, dass sie einfach gedacht haben, ja, kommt nichts Besseres. Anstatt zu sagen, Herr, was hast du für mich? Jesus, was hast du für mich? Was hast du für mich? Und manchmal heißt es, wait a little bit, warte ein bisschen. Geduld haben wir nötig, schwierig, gell? Jesus war bereit, den Tod und die Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Wir wollen erst Freude haben und dann machen wir vielleicht was für den Herrn. Aber der Herr möchte erstmal unseren Gehorsam sehen und dann kommt die Freude für das Ganze. Wie ist das? Kommt erst das Baby und die Freude ist da und dann flutscht es in den Bauch rein und entwickelt sich weiter? Oder ist erst die Entwicklung und der Schmerz und dann kommt das Baby? Leute, ist die ganze Natur ist es so. Es kostet immer erst den Preis und dann kommt die Belohnung. Was mich am meisten entsetzt, ist, wenn ich manchmal Christen nach 20 Jahren treffe. Und man freut sich, sich zu sehen. Und es ist so interessant, mit was das Herz voll ist. Nach spätestens 2 Minuten reden sie Dinge, wo ich gedacht habe, krass. Ich habe ein Leiterpaar getroffen, vor 2 Jahren hier in Heidelberg. Die habe ich Jahre, weiß nicht, 25 Jahre vielleicht, nimmer gesehen, aber zumindest nimmer gesprochen. Oh, Thomas, wie geht's dir? Sag, ja, gut soweit, alles im grünen Bereich. Gell, du hast jetzt eine Gemeinde da oben. Sag, ja, ja. Ja, wie geht's dir denn? Sag, ja, gut. Denk, ja, fragst du schon wieder. Was willst du denn hören? Und dann so, ah, weißt du noch damals? Gell, das war schön damals. Damals mit dir im Hauskreis. Das war die schönste Zeit. Da denk ich mir, Mann, das sind 25, 30 Jahre her. Ich find's jetzt gerade am schönsten hier. Versteht ihr, was ich sagen will? Ohne es zu verurteilen. Aber du merkst, die sind irgendwann aus dem Zug, wo der anhielt am Bahnhof, ausgestiegen und haben sich umgeschaut und haben nicht mitbekommen, als der Zug weitergefahren ist. Und dann stehen sie da lonely, ganz einsam am Bahnhof und denken, vielleicht kommt da irgendwann ein Zug nach nirgendwo. Es kommt ein Zug. Und sie denken sich, mein ganzes Leben ist so kalt, es zieht immer nur. Aber sie merken, es zieht vorbei. Und sie denken, wenn ich damals nur, wenn, ihr ganzes Leben ist wenn, schon mal so Christen getroffen. Wenn ich damals, oh, ich habe echt so für mich danach gedacht, mir ist das in dem Moment gar nicht so bewusst geworden, aber danach habe ich gedacht, Mann, die leben in der Zeit vor 30 Jahren. Und man kann ja mal sagen, die Zeit war schön, ist ja gut. Es gibt für mich auch Zeiten, die früher schön waren. Da kann man kurz drüber reden. Aber dann geht's doch weiter. Ich lebe ja nicht im Früher, ich lebe ja im Jetzt. Ich möchte von meinem Leben keinen Tag zurück. Ich möchte nach vorne. Weil ich gefall mir heute besser, als ich mir jemals zuvor gefallen habe. Ich, mich selber. Versteht ihr? Mir ist egal, was du über mich denkst. Mir ist aber nicht egal, was Gott über mich denkt. Und mir ist vor allem nicht egal, was ich über mich denke. Denn was ich denke, bestimmt mein Leben. Was ich denke in meinem Herzen, führt zu Handlungen. Und meine Handlungen bestimmen mein Leben. Ja oder nein? Und dann kann es mir gut gehen, weil ich gute Gedanken denke, gute Entscheidungen getroffen habe. Diese guten Entscheidungen beeinflussen meine Frau, meine Kinder, mein Umfeld, meine Gemeinde, mein Arbeitsplatz, meine Nachbarn, wenn ich gute Entscheidungen treffe. Treffe ich schlechte Entscheidungen, beeinflusst meine Frau, meine Kinder, meine Gemeinde, mein Arbeitsplatz? Ja oder nein? Ja, ist so. Und an wem liegt die Verantwortung wieder? Leute, ich höre mir viele Predigten an, auch aus dem Englischen. Ich höre ganz, ganz selten Predigen, auch von großen Namen, wo den Leuten gesagt wird, du hast die Verantwortung. Höre ich ganz, ganz selten bis gar nicht. Da wird alles Mögliche schön geredet und wie toll alles ist und piep, 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 wir haben uns alle lieb. Aber wo ist Korrektur? Nochmal, wenn ich zum Arzt gehen würde, möchte ich, dass der mir knallhart sagt, was ich habe und was bei mir falsch läuft. Wenn er das nicht macht, ist es für mich kein Arzt. Dann hat er seinen Job verfehlt. Dann soll er, Chaka, du kannst es auf die Bühne gehen und Motivationsredner werden. Da kann er allen Todkranken sagen, du wirst es schaffen, Chaka. Wenn ich auch egal. Ah, Chaka, du, versteht ihr? Ein Arzt muss dir knallhart sagen, was Sache ist. Und dann kann ich was ändern. Wenn ich ein Haus kaufe mit einem 200 Jahren altes Dachgebälk und ich rufe einen Zimmermann und sage, können Sie mir mal sagen, ob das noch passt oder ob wir was machen müssen? Und der guckt da, sagt, oh, Holzwurm, überall Holzwurm. Oder in Amerika, Termiten, alles voll mit Termiten. Aber ja, sieht eigentlich noch gut aus. Ich denke, das passt. Probieren Sie es aus. Ich meine, wenn es rumpelt, dann hat es nicht gepasst. Aber ich denke mal, so von der Optik sieht es gut. Da würde ich sagen, sagen Sie mal, haben Sie nicht verstanden, warum ich Sie gerufen habe? Sie sollen mir hier kein Märchen erzählen oder mir um den Brei reden? Sagen Sie mir doch knallhart, was Sache ist. Wenn das Dachgebälk kaputt ist, ist es kaputt, muss es runter. Es sind erst in Deutschland 2 Universitätsgebäude eingestürzt. Habt ihr mitgekriegt, oder? Wo das Dachgebälk kaputt war. Weil man jahrelang nichts gemacht hat. Man hat aber schon die Vorzeichen gehört. Aber keiner hat was gemacht. Manchmal kracht es auch in unserem Gebälk, gell? Yo. Heute ist wieder interessant. Jetzt macht's doch wieder Spaß, gell? Halleluja. So, Vers 3. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Wenn Menschen mit uns böse sind, ob Geschwister oder Nicht-Geschwister, werden wir ganz schnell müde. Das Leben wird zäh, es wird schwer, es wird anstrengend, es ist blöd. Der Teufel macht mit Vorliebe gern es bei denen, die frisch bekehrt sind und der Rest des Clans noch nicht bekehrt ist. Dann kommen sie, du mit deinem Glauben. Ich werde nie vergessen. Ich war bei den Rockern, ich sah aus wie ein Rocker, ich roch wie ein Rocker, ich habe alle Jobs verloren, ich war fast die ganze Woche besoffen, rund um die Uhr, meine Eltern wussten es, mein Vater hat mich daheim rausgeschmissen. Dann habe ich eine Weile im Wald geschlafen, auf der Bank, habe im Schwimmbad geduscht, dann hat Bärbel mich aufgenommen in ihr Kinderzimmer und also Chaos, alles Chaos. Dann bekehre ich mich und komme zu meinen Eltern. Ihr kennt ja meine Geschichte, Buntfalterhose, Hawaii-Hemd, kurze Haare. Wenn ich meine Eltern gewesen wäre, hätte ich gefragt, Junge, was denn passiert? Siehst gut aus. Ich hätte doch gesehen, da ist doch was Positives passiert. Meint ihr, meine Eltern haben mich jemals danach gefragt? Das war denen völlig wurscht. Es war denen egal. Bis heute frage ich mich, warum haben die mich nie gefragt, was passiert ist. Meine Mutter nicht, mein Vater nicht. Natürlich, irgendwann habe ich erzählt, aber da war auch nur Anfeindung. Und dann ging's los, ab bist in einer Sekte. Ich hätte mal als Vater gesagt, die Sekte tut ihm besser wie die Rocker. Ja oder nein? Ich habe keine Drogen mehr genommen, ich habe keinen Alkohol mehr genommen, ich habe meine Waffen weg und war irgendwo nach außen zumindest normal. Jeder normale Vater oder Mutter hätte doch sagen müssen, Mensch, da ist was Gutes passiert. Selbst wenn es eine Sekte gewesen wäre. Solange die mich nicht Kira machen, ist die Sekte immer noch besser wie die Rocker. Aber da kam nichts, ganz im Gegenteil. Da kamen nur Anfeindungen und blöde Sprüche. Und das macht der Teufel sehr gerne. Das muss jetzt nicht so extrem bei dir sein wie bei mir, aber erstmal ist alles in Frage gestellt. Weil der Teufel möchte dir wehtun. Wenn jetzt heute hier ein Fremder reinkommt und steht sich neben mich hier dran, sagt, ihr seid alles Arschlöcher und geht wieder raus. Da denkt ihr, was war denn das für ein Vogel? Werden den rauslassen. Ihr amüsiert euch drüber. Wenn aber jemand nachher zu dir kommt aus dieser Gruppe und sagt, weißt du, was du für mich bist? Ein richtiges Arschloch. In dem Moment macht es wahrscheinlich, hoffentlich nicht, aber vielleicht. Und du denkst so, was soll das? Was habe ich gemacht? Das beschäftigt dich heute Nacht noch. Du wirst nicht einschlafen. Das wird... Versteht ihr? Weil jemand Fremdes kann dir nicht wehtun. Warum musste Petrus Jesus verraten? Damit es so richtig schön wehtut. Ein Fremder kann dich nicht verraten. Der hat nichts zum Verraten. Nur einer, der dir nahesteht, kann dich verraten. Versteht ihr? Und manchmal verraten uns Menschen, ohne es zu merken, dass sie uns verraten. Weil sie gerade Sprachrohr von Mr. S. sind. Schon mal gedacht, du hast dich positiv entwickelt? Du selber weißt es am besten, dass manche Dinge nicht mehr so sind wie vor der Bekehrung. Eine gute Entwicklung. Auf jeden Fall, bei jedem von euch. Und du triffst irgendjemanden und der sagt da so einen Spruch, haut so einen Spruch raus. Aber du bist ja noch genauso wie früher. Und du denkst so, hä? Ich habe vor Jahren einen aus meiner Clique getroffen. Von der 14 bis 16 Clique. Und ich wusste nicht, dass der Alkoholiker ist. Und er läuft auf mich zu, gut angetrunken. Ich habe es gar nicht gleich gemerkt. Sagt, ah, Bauer, du Arschloch. Ich hasse dich. Heute habe ich schon dreimal Arschloch gesagt. Vierte Mal. Du X-mäßiger irgendwas. Und hat mich da beschimpft. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Und er beschimpft mich und sagt mir, ich habe dich schon immer gehasst. Und ich laufe so weg und denk, hallo? Und dann hat er mir so hinterhergemotzt auf dem Stadtfest, dass alle Leute gucken. Es war peinlich ohne Ende. Okay, was will der von mir? Und eine Stimme sagte, hau ihm doch aufs Maul wie früher. Naja, nee. Ich mache nicht, was du willst, Mr. S. Ich habe eine Weile gebraucht, ihm zu vergeben. Mittlerweile ist er tot, hat sich zu Tode gesoffen. Schon lange tot. Schade. Ich hätte ihm was Besseres gewünscht. Aber ich merke so, wie der Teufel so... In letzter Zeit erlebe ich das nicht mehr so, aber die Anfangsjahre war das ganz extrem. Du weißt, du gehst mit Jesus, du weißt, auf einmal sind deine Nachbarn, die dich angreifen, deine Arbeitskollegen sowieso, die Familie, number one, das wisst ihr. Und du denkst, warum sind die alle gegen mich? Freu dich. Freu dich in deinem Herzen. Wenn Gott für dich ist, ist die ganze Welt gegen dich. Wenn die ganze Welt für dich ist, ist Gott nicht für dich. Das kannst du glauben. Jesus hat gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei im Prozess sich selber verliert. Du kannst in dieser Welt nicht berühmt sein, ob du ein Sportler bist, ein Schauspieler, ein Industrieller, ein Politiker. Du kannst in dieser Welt nicht berühmt sein und gleichzeitig Gott dienen. Es geht nicht. Wenn du Sportler bist, und Gottdienst, wirst du angefeindet. Schon mal beim Fußball gesehen, wo sie die T-Shirts heben und da ist ein T-Shirt drunter, Jesus lebt, Geldstrafe bekommen, gesperrt worden. Kennst du Politiker, die sagen, Jesus lebt, wie Viktor Orban? Wird sofort alles platt gemacht. Dann kannst du nicht berühmt sein in dieser Welt. Du kannst nicht angebetet werden in dieser Welt. Versteht ihr? Und das ist gut so. Ihr dürft mich nicht anbeten und ich habe es noch nie zugelassen. Ich werde es auch nie zulassen. weil ich würde die Ehre, die Gott gehört, rauben und klauen. Wem gehört die Ehre alleine? Gott und Jesus. Und das ist der Schlüssel. Und das geht nur mit einem demütigen Herz. Wir alle sind irgendwo. Der eine ist introvertiert, der andere ist extrovertiert. Der eine steht gerne im Mittelpunkt, der andere versteckt sich gerne. Dazwischen finden wir alle anderen. Und der Teufel möchte immer, dass wir uns irgendwo Ehre nehmen, irgendwo gelobt werden, irgendwo Anerkennung bekommen. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mit Jesus gehe, desto weniger wird die Anerkennung. Das ist ein heftiger Prozess, Leute. Aber es dient einem Ziel und einem Zweck, damit ich meinen Stecker aus der Welt ziehe und bei Jesus reinstecke, symbolisch gesprochen, und sage, ich ziehe meine Informationen nur noch von Jesus. Mein Lob kommt vom Herrn, fertig. König David, die Psalmen. Er musste nur ständig auf die Knie gehen und Gott danken und immer wieder zu Gott gehen. Ich bin wie ein Schluck Wasser, ich bin wie ausgeschüttet. Man kann alle meine Knochen zählen. Ja, er fühlte sich so, er war am Boden zerstört und dann immer wieder hat er sich selber erbaut. Das ist eine Stärke von König David und von anderen Männern und Frauen Gottes, die gelernt haben in den dunkelsten Stunden. Und wandere ich durch Tal des Todesschatten. Das ist ihm nicht gerade so eingefallen, weil sich das so schön philosophisch anhört oder so ein schönes Gedicht war auf Hebräisch. Nein, es hat er erlebt. Im Tal des Todesschatten fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Fürchten wir noch Unglück, dann sind wir nicht nah beim Herrn, noch nicht nah genug. Und es ist kein Vorwurf, alles nur feststellen. Denkt an alles, was Jesus erfahren hat von Menschen, die ihn angefeindet haben. Haben viele Jesus angefeindet? Alle, bis auf 12. Und in der Nacht, wo er die 12 am meisten gebraucht hätte, waren sie weg. Und einer, der am meisten geredet hat, hat ihn sogar 3-mal verleugnet. Leute, das ist ein Schmerz. Das habe ich hier auch schon ein paar Mal erlebt. Leute, die mir das Blaue vom Himmel versprochen haben, die sind nicht mehr da. Hier war eine junge Frau, habe ich hier vorne gedient, kam sie her vor ein paar Jahren, legte den Arm um mich, werd's nie vergessen, flüstert sie mir ins Ohr, Thomas, wenn du jemals was brauchst, ob's Finanzen sind oder Gebet, sag es mir. 19 Jahre alt oder 18 damals. Nächsten Sonntag war sie nicht mehr da und kam danach nie wieder. Pass auf bei Leuten, die dir Sachen versprechen. Ich habe gelernt, es sind die, die nichts halten. Und da seid ihr ein Unterschied, die ihr schon jahrelang mit mir geht. Von euch hat mir noch niemand etwas versprochen. Ihr macht es aber einfach. Versteht ihr den Unterschied? Ihr macht es nicht, weil, wahrscheinlich nicht, weil ihr mich so toll findet. Vielleicht auch, aber der erste ist immer, wo ihr fragt, Herr, was ist dran? Wenn ihr gebt, ihr gebt nicht, um mich glücklich zu machen. Ihr gebt, weil der Herr sagt, gib. Ihr betet für mich, weil der Heilige Geist sagt, bet jetzt. Du sitzt nicht da und denkst, oh, ich habe noch eine Stunde Zeit, könnte ich mal beten, wer fällt mir gerade ein? Oh, die Bärbel hat so schöne Locken gehabt am Sonntag. Hey, ich danke dir für Bärbel und ihre schöne Locken. Das ist ein Schwachsinn, das braucht niemand. Du sagst, Herr, wer ist gerade in der Not? Wo brennt's? Wo brennt gerade der Föhn vom Hund in der Bude? Wo soll ich beten? Da ist die Not. Und das lernt man, indem man mit dem Heiligen Geist geht und sagt, Heiliger Geist, zeig mir wann, wo. Vers 4. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Guter Satz, gell? Manche haben das müssen. Manche haben im Kampf gegen die Sünde ihr Leben opfern müssen. Wir hatten hier eine ganz tolle Predigerin in Karlsruhe und die hat hier 8 oder 9 Leute aus der Gemeinde gezogen. Dann bin ich einmal hin und hab's mir angehört. Und da sagte sie, also wo sie da gelehrt hat, mir ist körperlich schlecht geworden. Ich habe gedacht, boah, alles nicht biblisch. Dann sagte sie, gell Thomas, du bist auch meiner Meinung. Waren 8 oder 9 Leute aus der Gemeinde hier und noch ein paar andere, die ich nicht kannte. Dann musst du Stellung beziehen. Da habe ich gedacht, sage ich jetzt was? Ich bin ja eh schon der Böse. Oder sage ich nichts? Dann schoss es aus mir raus. Ich habe gesagt, nein, ich bin vollkommen anderer Meinung. Von ihrer freundlichen Begrüßung am Anfang ging es herb rüber in eine Beschimpfung. Sie hatte einen Isabel-Geist, frisch geschieden von ihrem Mann. Sie hatte eine Bluse an, wo man alles sah, was Frauen so mitbringen. Ich dachte, wo bin ich hier? Ich wusste manchmal nicht mehr, wo ich hingucken soll. Ich erzähle euch das mal, was so alles da draußen abgeht. Und ich wusste genau, sie hat sich so aufreizend angezogen für mich. Sie hat mich begrüßt mit ihren schönen Augen. Da musst du eine Entscheidung in deinem Herzen treffen. Und zu sagen, nein, ich bin vollkommen anderer Meinung, in ihrer Wohnung, das war nicht so ganz einfach. Und danach waren alle gegen mich. Sogar meine eigenen Leute haben mich angegriffen. Ich hätte ja keine Ahnung von der Planung. Befreiungsdienst. Ganz toll im Befreiungsdienst. Habe ich gesagt, zeig mir eine einzige, nur eine einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo ein Wiedergeborener, wir reden nicht von den vier Evangelien, die Leute waren noch nicht wiedergeboren. Ich rede ab Pfingsten, wo Leute wiedergeboren waren, wo ein einziger, einer, zeigt mir die eine Stelle und ich ändere meine Meinung, habe ich ja gesagt, wo steht, dass ein Wiedergeborener einen Dämon hat, den man austreiben muss in der Befreiung. Du kennst das, solche Leute, ne? Wenn sie keine Argumente haben, dann versuchen sie, dich in die Ecke zu stellen. Du bist ja der Besserwisser schlechthin. Du lässt ja keine andere Meinung stehen. Du bist ja gegen Frauen. Du bist ja dies, du bist ja das. Nein, ich bin nur eins. Ich bin für Jesus und fürs Wort Gottes. Und Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Der Großteil dieser Leute ist heute nicht mehr da. Der Einzige, der noch da ist, ist der Martin. Und der Martin ist standhaft geblieben. Martin hat sich's gelohnt. Wir reden manchmal noch über die Situation. Manchmal erzählt er mal, was mit den Leuten ist. Diese Frau lebt nicht mehr. Die ist 2 Jahre darauf gestorben. Plötzlich tot. Gott hat sie genauso geliebt wie mich. Gott liebt mich keinen Millimeter mehr als sie. Aber es ist für Gott besser, so jemand wegzuholen und in die Ewigkeit zu holen, als dass sie weiter ihren Mist verbreitet und die Leute vergiftet und in Gefangenschaft führt, anstatt in die Freiheit. Und in den letzten 20 Jahren sind viele, viele, viele geistliche Leider gestorben. Frag dich doch mal, warum? Ist der Teufel so mächtig und so stark? Nein, es kann nur eine Sache geben, dass der Herr sagt, ich muss dich leider vor der Zeit holen, weil du mir so viel Schaden im Weinberg anrichtest. Du fährst mit einem Vollender mit Vollgas durch. Du machst aber die Reben kaputt und die Trauben fallen runter. In deinem Bottich ist ganz wenig. Versteht ihr, was ich sagen will? Leute, das kostet einen Preis. Die war noch nicht alt. Die hätte noch ein paar Jahre vor sich gehabt. Und ich muss nicht böse sein oder mich da. Ich habe die Leute losgelassen, habe gesagt, entscheidet euch. Ich habe hier mit denen ein Gespräch gehabt. Sag, entscheidet euch zwischen ihr und mir, weil beides geht nicht. Außer Martin, die anderen sind gegangen. Everybody is a blessing. Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Habe ich diese Leute gern gehabt? Natürlich. Kostet es einen Schmerz? Natürlich kostet es einen Schmerz. Du denkst so, hey, ich habe mit manchen Jahre investiert. Und dann kommt so eine Laienpredigerin, ich nenne sie mal so, und erzählt plötzlich Zeug, was überhaupt nicht biblisch ist, nur damit sie von denen bewundert wird und Geld bekommt. Das ist manchmal hart im Reich Gottes, gell? Aber jeder ist die Früchte seines Tuns. Stimmt es? Gott ist ein gnädiger Gott und ich bin überzeugt, Gott hat immer wieder probiert, sie zu korrigieren. Und der letzte Groschen fiel bei mir, wo sie anfing, ja, ich brauche keinen Mann mehr, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Aus was ist das geboren? Aus dem Heiligen Geist, aus dem Wort oder aus Verletzung und Enttäuschung? Aus Verletzung und Enttäuschung. Und du hast nur 2 Möglichkeiten, wenn du verletzt und enttäuscht bist. Ihr wisst, was Enttäuschung ist. Das gleiche wie Entgiftung. Du, im besten Fall wirst du frei von der Täuschung, so wie bei der Vergiftung wirst du frei vom Gift. Und Verletzung ist nur möglich, wenn du nicht im Geist bist. Wenn du im Geist lebst und im Geist wandelst, kannst du gar nicht verletzt werden. Aber das sind wir alle noch nicht zu 100%, aber wir gehen den Weg. Und du kannst nur sagen, okay, ich vergebe, ich lass los, ich gehe durch den Vergebungsprozess mit Gott, egal wie lange es dauert. Oder du sagst, mit mir nicht mehr. Das war der letzte Mann, der mich verletzt hat. Und dann sammelst du als Frau solche Frauen um dich und als Mann solche Männer um dich. wo die Männer sagen, Frauen sind alle x-mäßig und die Frauen sagen, Männer sind alle x-mäßig. Und der Teufel steht wieder nebendran und sagt, ah, ist das toll. Sie haben mein Futter gefressen und jetzt strahlen sie es aus. Interessant, gell? 5. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Es sind ermutigende Worte, wenn Gott uns zurechtweist. Eines sagt Amen, das ist schon mal gut. Da können wir drauf aufbauen. Auf einem Amen können wir aufbauen. Keiner von uns mag Korrektur. Wenn wir ganz ehrlich sind, auch von Gott nicht. Wir mögen es nicht so, wenn wir korrigiert werden. Und Korrektur macht auch keinen Spaß bei den anderen. Ich glaube, Lydia als Arbeitgeberin und andere, wenn du sagen musst, das passt nicht, das macht keinen Spaß. Aber wenn du nicht sagst, das passt nicht, dann wird es schlimmer. Stell dir vor, du willst von hier nach Hamburg fahren. Und du hast jemand, der sagt, oh, ich fahre die Strecke gern. Und du sagst, okay, dann fahr mal. Und dann auf einmal siehst du Berlin noch 20 Kilometer. Und du denkst, ich kenne nicht alle Autobahnen auswendig, aber ich weiß, dass Hamburg nicht bei Berlin liegt. Und du sagst, ich glaube, du musst umdrehen und wieder zurück, wo du falsch abgefahren bist. Nein, das passt hier. Wir fahren einfach mal weiter und dann schauen wir mal in Berlin, was passiert. Das wollen so Leute, die unkorrigierbar sind, die sagen, oh, wir machen das Beste draus. Das funktioniert nicht. Du musst zurück, wo du falsch abgebogen bist. Und es ist besser, du merkst es gleich nach einem Kilometer oder schon am Schild, wo er runterfährt, Richtung Berlin, als dass du 20 Kilometer vor Berlin merkst, wir sind falsch. Wir verlieren dadurch in unserem Leben viel Zeit, die nie wieder kommt. Und wir alle, wir steigen irgendwann ein in diesen Zug, der Glauben heißt. Und da gibt es Passagiere, die sitzen da schon eine Stunde, andere ein Jahr, manche ein paar Jahrzehnte. Aber wichtig ist, dass du im Zug drin bist. Wichtig ist, dass du mit hineingekommen bist in den Glauben und mit Gott nach vorne gehst. Und hier heißt es, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Herr uns zurechtweist. Ich habe euch oft gesagt, bei mir gehen alle Alarmglocken an. Gott sei Dank habe ich diese Software auf meinem PC, die sagt, wenn der Herr mich nicht mehr korrigiert, dann stimmt's gewaltig nicht mehr. Dann ist irgendwas ganz, ganz faul. Ja? Wenn dein Chef in der Firma dich nicht mehr korrigiert, dann kann ich dir ein Geheimnis verraten. Du bist kurz vor der Entlassung. Der hat aufgegeben. Der hat in seinem Herzen die Entscheidung getroffen, schreiben Sie die Kündigung, lassen wir noch bis zum 30. laufen, reden Sie nichts mehr, das ist unkorrigierbar, das ist sinnlos. Bis zur Kündigungsfrist, versteht ihr? Gott sei Dank kündigt Gott uns nicht, aber manchmal sind wir in so einer Art Kündigungsfrist drin, weil wir nicht hören wollen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und dann fühlt sich alles ziemlich zäh an. Ziemlich schwierig. So, Vers 6. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, die ich anfangs gar nicht leiden konnte. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden. Und da das Wort Strafe ist eigentlich, müsste Erziehung stehen, nicht Strafe. Manchmal ist Erziehung Strafe. Wenn du Hausarrest hast von deinen Eltern als Kind, ist es auch eine Form von Strafe. Ist auch eine Form von Züchtigung, aber in Liebe, nicht in Gewalt. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott ist gut mit uns. Auch wenn manchmal eine Strafe kommt, ist die dazu da, damit wir lernen, auf den richtigen Weg zu gehen. Jeder, der, den er als Sohn annimmt, ja, denn der Herr weist jeden zurecht, den er liebt und straft jeden, den er als Sohn annimmt. Im Deutschen ist das Wort Strafe so mit Negativen behaftet. Manche Strafen sind gut und manche Straftäter sagen, Mensch, hätten sie mich nicht so früh erwischt, ich hätte weitergemacht. Ich habe Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Und Gott erwischt uns ziemlich früh. Das ist das Gute. Und er erzieht uns. Vers 7. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Hier steht es auch. Zurechtweisung Gottes. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes, die Korrektur Gottes, wenn manchmal Schweres in unserem Leben ist. Gott macht es nicht, weil ihm gerade langweilig war, sondern weil er sieht, dass wir nicht bereit sind, diesen Rucksack mit den 20 Backsteinen abzulegen. Und Gott immer wieder sagt, mach den Rucksack leer, schmeiß den Rucksack ins Feuer. Nein, Herr. Nein, Herr. Nein, Herr. Petrus hatte gelernt, bestimmte Tiere nicht zu essen. Es kommt ein Tuch herab vom Himmel, wo all diese Tiere drin sind, die er nicht essen darf. Sagt Gott zu ihm, Gott, nicht irgendjemand, Gott selber sagt zu ihm, schlacht und iss. Was sagt er? Nein, Herr, ich habe nie solche Tiere gegessen. Ich habe das Gesetz gehalten, ich bin in meiner Gerechtigkeit. Was sagt der Vater? Was ich rein nenne, nenn du nicht mehr unrein. Wenn Gott sagt, ein Schwein ist unrein, ist das Schwein was? Und wenn Gott sagt, das Schwein ist ab jetzt rein, ab heute, 11 Uhr, ist das Schwein rein. Was ist das Schwein dann? Das passt uns ja aber nicht. Das ist verwirrend. Einmal so, kann ich nicht mal entscheiden. Das ist so anstrengend, Christ zu sein. Nee, das ist ganz einfach. Hör doch einfach zu, was er sagt. Heute sagt er dir, bleib an deinem Arbeitsplatz. Dann spürst du, ich brauche was Neues. Und Gott sagt, so, jetzt kündig, geht da. Oh, das geht mir aber jetzt ein bisschen zu schnell. Aber du hast mich doch 2 Jahre lang bekniet, dass du einen neuen Job kriegst. Jetzt ist er da. Nee, ich bin aber ein bisschen zu schnell. Hör auf mit dem. Sag, Herr, ändere mein Herz, damit ich bereit bin, schnell Ja zu sagen. Und gut ist, wenn wir Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von seinem Sohn gehört, der nie bestraft wurde oder erzogen wurde oder Zurechtweisung empfangen hat? Wenn Gott uns zurechtweist, Leute, dann ist es Zeichen, dass wir seine Kinder sind. Wenn Gott uns zurechtweist, ist es Zeichen, dass wir seine Kinder sind. Leute, das ist so immens wichtig. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich habe mir immer gedacht, das ist ein Spielverderber da oben. Ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr. Nein, Gott wusste, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und vor allem will ich nicht mehr, dass du so bist wie der alte Thomas. Ich möchte, dass du mich ausstrahlst, dass du Christus ausstrahlst. Ich erzähle heute bestimmte Witze nicht mehr, die ich früher erzählt habe. Oder nicht mehr in denselben Gruppen. Ich konnte früher 2 Stunden am Stück Witze erzählen und habe mich nicht wiederholt. Ich war der Party-Clown, wenn ich wo war, selbst als ich Christ noch war. Oder lange Zeit danach konnte ich das noch gut. Radio Regenbogen in Mannheim wollte mich engagieren. Habe ich abgelehnt, habe ich gesagt, ich kann das nicht so auf Kommando. Ich bin so ein Spaßvogel, wenn die Stimmung passt. Ja. Aber ich habe so gedacht, was? Aber du musst dich irgendwann entscheiden, ob du loses Reden zulässt. Und die Bibel sagt, loses Reden und faules Geschwätz komme nicht aus eurem Munde. Gut, es passiert uns manchmal noch so, dass was rausflutscht. Aber die Grundeinstellung muss doch eine andere geworden sein, oder? Wo wir merken, Mensch, so Zeug rede ich nicht mehr. Oder ich mache dann immer mit. Jetzt gerade aktuell, früher habe ich über die Juden gelästert. Ich habe früher gesagt, ich melde mich freiwillig zum Gasofen einschalten. Und das meinte ich voller Überzeugung. Ich war Nazi durch und durch. Ich habe gesagt, ich schalte den Ofen ein, bringt sie, schneide ihnen die Köpfe ab, was dran ist, mache ich alles. Mit voller Überzeugung. Das kann ich heute nicht mal mehr im Ansatz sagen. Wenn ich wohl ein israelisches Lied höre oder irgendwas, da kommen mir die Tränen, ich bin berührt, weil ich eingepropft bin in den Stamm. Versteht ihr? Damals dachte ich, das ist cool. Heute weiß ich, das ist das Bescheuerste, was es überhaupt gab. Aber, jetzt kommt das große Aber, alles muss dir zum Besten dienen. Hätte ich das nicht erlebt, könnte ich es heute nicht so sagen. Habe ich das Schlechte nicht erlebt, kann ich das Gute nicht zu schätzen wissen. Habe ich die Finsternis nie erlebt, weiß ich nicht, was Licht ist. Wenn jeder Tag hell wäre, und ich würde sagen, es gibt auch Finsternis, würdest du sagen, Finsternis, was soll das sein? Deswegen haben wir Tag und Nacht, damit wir verstehen, es gibt Licht und Finsternis. Amen. Halleluja. Vers 8. Wenn euch Gott nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Gott weist alle Menschen zurecht. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Mann, sage jetzt mal als Beispiel, seine Kinder zurechtweist oder die Nachbarskinder. Für seine Kinder gibt's bei ihm Gnade und er sagt, ich bezahle die Scheibe, die er eingeworfen hat. Die Nachbarskinder werden angezeigt. Euren Schaden zahle ich nicht, den zahlt ihr selber. Verstanden? Also Gott zahlt den Schaden, den wir anrichten, weil wir seine Kinder sind. Aber er nimmt uns dann auch in Zucht. Und er weist uns zurecht. Und das ist etwas Gutes. 9. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Die Strafe in welcher Form auch immer, körperlich oder sonst wie. Und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Alles ist eine Entscheidung entfernt. Du entscheidest es. Ich kann es nicht für dich entscheiden. Du entscheidest heute Morgen, wenn du die Predigt hörst oder wann auch immer, ja, Vater, ich will das oder nein, ich will es nicht. Und wenn du ja sagst, musst du zu 100% ja sagen. Du kannst nicht sagen, ja, da ist okay, aber da will ich noch selber entscheiden. Das geht nicht. Und es ist ein Zeichen, dass wir seine Kinder sind, wenn wir von ihm erzogen werden, manchmal auch mit Strafe. Und Gottes Strafe ist besser als alles andere. Ich weiß nicht mehr genau die Einzelnen, aber David hat mal eine Volkszählung gemacht, die Gott ein Gräuel war, angestiftet vom Satan. Und hat Gott ihm vorgelegt 3 Strafen. Ich glaube, eine Hungersnot, ein Krieg und du fällst in meine Hand oder irgend sowas und ich strafe dich. Und hat David gesagt, wenn ich es noch richtig weiß, müsst ihr mal wieder lesen, ist schon ein paar Jahrzehnte her, dann wähle ich dich, Herr, dann falle ich in deine Hand. Weil die Leute können erstens nichts dazu, das habe ich verbockt. Und zweitens weiß ich, bei dir finde ich Gnade, bei den Feinden nicht. Was hat er schon verstanden, was wir noch nicht verstanden haben? Oder vielleicht noch nicht ganz so. Auf den Menschen, auf denen ich mich am meisten im Himmel freue, ist auf jeden Fall König David und Paulus. Auf die beiden freue ich mich am meisten, weil ich von den beiden am meisten gelernt habe. Oder die am meisten mein Vorbild sind, wo ich mich selber am meisten entdecke. Unsere leiblichen Väter, gell? Und das ist oft das Problem, dass wir übertragen leibliche Väter auf den geistigen Vater. Man muss sich manchmal so Biografien anschauen. Ich habe mir die Woche Biografie angeschaut vom ehemaligen Bandidos-Präsident von 3 Chaptern in Ostdeutschland. Und der hat eine wahnsinnig kriminelle Karriere hinter sich. Und wenn er von seiner Kindheit erzählt, also er hat mal einen zusammengeschlagen in der Disco, der ihm blöd kam und hat ihm dann das Gesicht aufgeschlitzt. Gnadenlos, brutale Dinge gemacht, ja. Frauen auf den Strich und alles. Also das volle Programm mit allem, was dazugehört. Jetzt ist er ein Stück weit geläutert, nachdem er im Knast war. Und dann erzählt er seine Geschichte. Und erzählt er immer, spricht immer von der Frau, die mich geboren hat. Er sagt nicht Mutter. Ich dachte, das kommt mir bekannt vor. Ich habe auch lange gesagt, die Frau, die mich geboren hat, aber nicht Mutter. Ja, das kommt mir interessant vor. Dann waren verschiedene Heimen, dann sind da schlimme Dinge passiert in den Heimen. Dann hat er mal was geklaut, dann hat die Polizei ihn verhauen und dann war der Groschen für ihn gefallen. Dann hat er gesagt, so, ab jetzt haut mich niemand mehr und wenn die Polizei sich nicht an die Gesetze hält, muss ich es auch nicht. Aber ich fand es so interessant und der Reporter wollte ihn dauernd festnageln, aber er wollte nicht so recht. Er sagte, wenn du eine andere Kindheit gehabt hättest, wärst du dann anders? Und er sagte mir, ja, das kann ich heute nicht beurteilen, aber war wirklich ehrlich. Müsst ihr mal angucken, ist echt interessant. Bei fast allen Gangstern und bösen Leuten ist es dasselbe. Man denkt, was eine brutale Drecksau auf gut Deutsch, wenn man die Taten hört. Wenn man aber in die Vergangenheit schaut, was ist die Wurzel? Lieblosigkeit, Ablehnung. Und das Schlimmste, was er gesagt hat für ihn, da kam er mit 9 oder 11 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, aus dem Kinderheim zu Besuch nach Hause und hat im Kinderheim zum ersten Mal gemerkt, er vermisst diese Frau doch, die Mutti hier. Ja, obwohl er, ne? Und dann hatte die sein Kinderzimmer ausgeräumt. Und da war ein Klappbett da und die Jugendamtmitarbeiterin hat ihn da hingebracht, zum übers Wochenende übernachten und war ein Klappbett. Das hat die dann ins Wohnzimmer geschoben. Er wusste, diese Frau hat mit mir abgeschlossen. Die will mich nicht. Mit seinem Bruder dasselbe Spiel. Und da habe ich gedacht, was passiert denn zu einem Kind, wo merkt, jetzt ist, ja, ich habe hier kein Zuhause mehr. Der kann nur hart werden ohne Gott. Er kann nur brutal werden, weil dieses Kind denselben Schritt durchgeht wie du und ich. Entweder ich vergebe den Leuten, was nicht möglich ist ohne Gott, nur ganz schwierig, als Kind schon 3-mal nicht. Oder ich werde jetzt so knallhart, dass mir niemand mehr wehtut. Ab jetzt tue ich allen anderen weh. Versteht ihr das Prinzip? im Geist, heute als Christ, müssen wir aufpassen, es ist dieselbe Falle, die uns der Teufel. Natürlich werden wir jetzt niemandem das Gesicht aufschlitzen, aber vielleicht das Herz mit unseren Worten, wo wir austeilen, bevor der andere in der Lage ist, uns auszuteilen. Versteht ihr? Und das sind so Dinge, und es schaukelt sich auch dynamisch immer hoch, auch beim Ehepaar, wenn die streiten, ist es ganz extrem. Das hat irgendwann angefangen. Wenn du die fragst, die wissen nicht mehr, wann es angefangen hat. Ich habe vor Jahren mit einem Ehepaar Seelsorge gemacht, das ging nur hin und drüber, das war wie Ping-Pong. Dong, 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 dong. Immer, nee, du hast, nee, du, und war nur Zuweisung. Dann habe ich gesagt, Heilige Geist, ich kann immer nach 2 Stunden, ich habe Kopfweh gehabt, Migräne. Wusste ich gar nicht, wie man Migräne schreibt, aber da habe ich es gehabt. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, jetzt sag mir, was ich hier sagen soll. Da habe ich gesagt, Schluss, Stopp, aus, ihr kriegt jetzt beide einen Kuli und einen Zettel. Ihr schreibt jetzt 10 Punkte auf den Zettel, die ihr gut findet am anderen. Dann habe ich gesagt, ich schließe jetzt die Tür ab, ich lasse euch heute nicht mehr raus. Ihr schreibt jetzt 10 Punkte und wenn keine 10 draufstehen, ihr geht nicht raus. Also gut. Dann haben sie da eine Weile geschrieben, ich vergesse das Bild nie. Es war 2002 oder 3. Überleg mal, wie lange das her ist. Und nach 10 Minuten, wo sie geschrieben haben, dann werden sie so, so gucken sich so an, auf einmal knutschen sie. Dann stehen die auf, ich lüge euch nicht an, sagen, wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Gehen raus und weg und ich sitze da und denke mir so, okay, das ging aber schnell, Heiliger Geist. Manchmal muss der Schalter im Kopf wieder in die richtige Richtung. Ich bin da noch eine Weile gesessen in meinem Büro. Damals hatte ich so ein Seelsorgebüro angeboten. Ich war ganz frisch im Dienst. Mann, war ich doof. Ein Seelsorgebüro, meine Güte. Ich habe schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben. Und wenn ich euch manchmal das erzähle, ich mag ja das Wort Seelsorge nicht, aber es gibt irgendwie kein anderes Wort dafür. Wenn der Heilige Geist mir nicht geholfen hätte mit den beiden, wir würden wahrscheinlich heute noch da sitzen und wir wären noch nicht fertig mit den Beschimpfungen. Aber die haben sich ja irgendwann mal geliebt. Und irgendwann fing was an, eine Verletzung, wo der eine nicht vergibt, der andere nicht loslässt und ein Dong, 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 Dong. Und dann wird's immer schlimmer, versteht ihr? Und irgendwann ist es dann so, dass sie sich nur noch hassen. Und wenn du, ich habe sie ja gefragt, wo hat denn es angefangen? Konnten die nicht beantworten. Boah, wissen wir nimmer. Hat halt irgendwann angefangen, die ist halt blöd. Nee, du bist doof und beleidig mich nur. Halt, schreib 10 Sachen auf. Kannst du auch mal selber ausprobieren. Am Arbeitsplatz oder sonst wo. Ob es noch irgendwas gibt, was... Aber in der Ehe hilft es. Stimmt's? Noch ein Geheimnis für euch Ehepaare oder die ihr es werden wollt. Das Gras auf der anderen Seite, was so schön im Wind weht. Es läuft immer eine vorbei oder einer, wo das Haar im Wind weht. Und du denkst, ich sehe es an euren Gesichtern. Lass es vorüberziehen. Es kommt ganz selten. Ich würde eher sagen, es kommt nie was Besseres nach. Und ich sag dir, wenn es ein Mensch mit dir schon 20 Jahre ausgehalten hat und schon ein paar Orden hat, ein paar Kampfauszeichnungen, dann glaub mir, du wirst dann keine oder keinen finden, der nochmal mit dir 20 Jahre aushält. Schaut euch die Promis an. Erster Partner 20 Jahre, zweiter Partner 10, dritter Partner 5, es halbiert sich immer. Müsst ihr mal gucken. Ist super interessant. Egal wie sie heißen, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ja, logisch. Warum? Weil die ja auch dann immer jünger werden. Und wenn du gern Bada Ilitsch hörst und sie Rapmusik, schwierig. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber. 10. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen. Habe ich euch neulich in der Predigt gesagt, deine Kinder sind dir nur geliehen für eine Zeit lang. Sind nicht deine. So gut sie es konnten, so gut sie es konnten. Mit allen Fehlern, die wir machen. Wir sind ja meistens auch Eltern. Aber Gottes Erziehung, sag mal, aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns. Amen. weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Wir erhalten an Gottes Erziehung Anteil an seiner Heiligkeit. Leute, dieser Satz, allein für diesen Vers könnte ich einen ganzen Sonntag predigen. Versteht ihr jetzt auch, warum Leute, die in die Hölle kommen, aus der Hölle nie wieder raus können? Weil die keinen Anteil an seiner Helligkeit haben. Und Gott belohnt nicht die Faulen mit den Fleißigen. Gott belohnt nicht die Gehorsamen mit den Ungehorsamen. Das wäre nicht gerecht. Wir haben einen gerechten Gott. Aber jetzt kommt ein Geheimnis. Vielleicht predige ich demnächst über die nächste Stelle mit dem Weinberg. Nur mal kurz angedeutet. Die Arbeiter am Weinberg, die morgens angefangen haben, haben einen Lohn mit dem Herrn ausgemacht. Und dann stellt er zur letzten Stunde noch welche ein, die kriegen denselben Lohn. Und dann beschweren die sich, die morgens angefangen haben, gesagt, hey, wir haben schon 8 Stunden oder wie lange immer geschuftet, warum kriegen die dasselbe? Und er sagt, weil es meine Entscheidung ist. Leute, vor uns haben viele Generationen gekämpft um den Glauben. Wir haben es jetzt und heute so leicht, dass es für manche zu leicht ist. Ich kann eine Konkordanz aufschlagen und mir eine Bibelstelle suchen. Ich kann Internet in den Bibelsurfer gehen und Bibelstellen suchen. Ich kann Zusammenhänge aus dem Internet ziehen, aus Büchern, aus Konkordanzen. Die Leute bis vor 100 Jahren, 150 Jahre, sind wir großzügig, hatten das alles nicht. Die mussten die Bibel auswendig lernen und selber sich die Verse merken und wo es steht. Die konnten nicht ins Internet oder jemand anrufen und sagen, sag mir mal geschwind, wo steht das? Und Leute, ich bin überzeugt, dass Leute in unserer jetzigen Zeit, die Predigten nicht anhören, die nie Bibel lesen, die sonst auch nichts mit dem Wort Gottes machen, die werden ein strengeres Urteil empfangen wie Leute, die die Chance nicht hatten. Oder Christen in China. In China wurden Bibeln reingeschmuggelt, da durfte jeder aus der Gemeinde eine Seite rausreißen, das habe ich euch schon mal erzählt. Mit dieser einen Bibelseite haben sie ihr Leben lang gelebt, weil mehr gab es nicht. Und die war unter Todesstrafe, wurde die gefunden, wurdest du umgebracht. Und die Leute haben innerhalb weniger Tage diese Seite auswendig gelernt. Und dann haben die sich getroffen und jeder hat seine Seite vorgetragen. Auswendig im Kopf, Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. Und wir haben Ausreden, warum wir nicht Bibel lesen, warum wir nicht die Predigt anhören, warum. Und jetzt fragst du dich, warum andere, die das tun, eine größere Frucht in ihrem Leben haben wie du. Die Antwort hast du jetzt. Der eine kümmert sich um seinen Garten, der andere nicht. Unkraut jäten, bewässern, die Schnecken sammeln, das, was nicht reingehört, und dann hast du den fetten Kürbis. Die Leute kommen immer dann, wenn der Kürbis da liegt. Boah, bist du gesegnet von Gott, ist das ungerecht. In meinem Garten klitzekleine Kürbisse. Sollen wir mal deinen Garten anschauen? Nee, lieber nicht. Ich hab mit Garten nichts am Hut. Ja, dann wundert dich doch nicht. Aber Neid ist so eine Sache, gell? Neid ist so eine Sache. Wie ich schon Leute gehört habe, die zu mir sagen, Thomas, wenn ich so beten könnte wie du, wo steht denn, dass du das nicht kannst? Wenn ich so einen Glauben hätte wie du, wo steht denn, dass du ihn nicht hast? Steht nirgends. Das haben sie sich in ihrem Kopf zurechtgesponnen. Ja, der Thomas, was du eigentlich sagen willst, ich bin stinkfaul und habe keinen Bock und es soll aber keiner wissen und merken. Ich will lieber sagen, der Thomas ist mehr geliebt von Papa, deswegen hat er mehr. Gut, dass Gott in unser Herz sieht, gell? Von mir kann man spielen, aber nicht vor Gott. Also, die Predigt ist ganz schön scharf geworden, merke ich gerade, gell? Heute ist Chili-Time. Sag mal Chili-Time. Erst da brennt's und man schwitzt und dann ist gut. Das brennt und schwitzt auch bei den Bakterien. Halleluja. Mal gucken, was wir noch schaffen. Habe ich gerade eine Seite geschafft von 3. So, 11 noch. Keine Strafe oder Erziehung ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Stimmt das? Ich glaube, das können wir sagen. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Wow. Ich glaube, ein bisschen dahin machen wir. Nochmal, ich lese es nochmal vor. Keine Strafe oder Erziehung ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Das ist genauso, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe da einen Dorn im Fuß. ja, dann müssen wir ziehen. Nee, das tut aber weh. Es tut aber viel mehr weh, wenn der drin bleibt. Und die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Heilung, Befreiung, alles, was notwendig ist in unserem Leben, geht in der Geschwindigkeit, die wir entscheiden. Leute, merkt ihr diesen Satz, der ist immens wichtig. Du entwickelst dich in der Geschwindigkeit, wie du es entscheidest. Du kannst hier 30 Jahre sitzen und du bist auf Stufe 1, ich nenne es mal einfach salopp so, und jemand bekehrt sich heute Nachmittag und nächsten Monat fährt er mit 200 an dir vorbei. Und dann wirst du eifersüchtig. Und dann denkst du, und dann kommt die Person nächsten Sonntag rein, voller Glauben, voller Feuer. Boah, ich habe einen Nachbarn erzählt und da. Und dann stört's dich an deiner Bequemlichkeit. Dann kommst du zu mir, habe ich ja alles schon erlebt. Thomas, die neue Schwester da, die ist so wild und so aufbrausend, die muss man mal ein bisschen beruhigen, die muss man mal ein bisschen runterholen, die ist ja total überdreht. Nee, da muss man noch mehr Kohlen ins Feuer gießen. Lass die laufen, die brennt. Amen. Natürlich muss man die dann noch in die Hand nehmen und so weiter. Aber wenn jemand brennt, da werde ich einen Dreck tun und das Feuer löschen. Lass dich doch von ihr anzünden. Ja, da müsste ich aus meinem bequemen Leben raus. Das will ich nicht. Manche Leute, die haben so eine Feuerstelle im Haus. Und das ist so eine Fake-Feuerstelle. Obwohl das brennen könnte, liegen dieselben Holzscheite immer so schräg übereinander wie so ein X. Und immer wenn du die besuchst, denkst du, und dann fragst du so, macht ihr auch mal Feuer? Ah nee, das ist dann die Asche und es raucht und Sag, für was hast du den Ofen dann? Oder den Kamin oder nenn's wie's willst. Ja, der war halt schon da. Bei manchen Christen denke ich dasselbe. Der Heilige Geist legt Holz rein, sagt, jetzt zünden wir. Ah nee. Oh Mann. Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Nochmal, du entscheidest dich, wie schnell sich die Dinge in deinem Leben zum Besseren entwickeln dürfen, indem du Gott die Erlaubnis gibst. Behalte das Bild mit dem Altar, kannst du zu Hause machen, alleine, du kannst spazieren laufen, über den Acker, durch den Wald, es ist dem Heiligen Geist völlig egal. Und kannst sagen, Heiliger Geist, hier ist noch was, hier ist noch die Sünde. Die Sünde in unserem Leben, die uns... Leute, die objektivsten Sünden bei Christen sind nicht, dass sie fremdgehen oder dass sie stehlen. Die objektivsten Sünden ist, wo ihr Herz hart geworden ist, wo die Liebe erkaltet ist, wo sie keine Empathie mehr empfinden für die anderen, wo sie sagen, boah, ich mag nicht mehr, ich kann mir das nicht mehr anhören, das ist mir alles zu viel immer und so. Ich merke manchmal, dass ich da fast reinrutsche, versteht ihr? Wir müssen aufpassen, sagen, Herr, mach mein Herz wieder weich, mach's wieder geschmeidig, mach. Wisst ihr, der Heilige Geist steht für Wasser und für Öl und manchmal ölt man Leder. Warum macht man das? Dass es wieder weich und geschmeidig wird. Und manchmal ist unser Herzenshaut wie Leder geworden, hart und undurchdringlich. Und da muss der Heilige Geist kommen, wieder weich machen. Und die Erlaubnis kannst nur du ihm geben und sagen, Heiliger Geist, mit dir zusammen, ja. Und das heißt nicht, dass du heute betest, morgen ist alles weg. Aber du darfst dich verändern und du darfst den Heiligen Geist einladen. Machen wir das im kurzen Gebet. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du alles mit uns zusammen bereinigst, was dem Vater nicht gefällt. Wir wollen diesen Rucksack, oder vielleicht ist es auch bei manchen nur eine kleine Tasche, oder wir haben es in den Hosentaschen, wo irgendwelche Steinchen drin sind oder Steine vom Feind, die wir schon jahrelang mit uns rumtragen, die anstrengend sind, die ja aufzehrend sind, die ermüdend sind. Herr, ich bete heute Morgen als Pastor und als Thomas, dass du uns frei machst, dass du alles wegnimmst, wo wir dir die Erlaubnis geben. Und ich persönlich gebe dir die Erlaubnis, mir meinen Rucksack auszuziehen, wenn ich einen habe. Mir meine Taschen zu leeren und alles wegzunehmen, was dich nicht meint. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Die Sünde, die uns trennt von Gebet. Die Sünde, die uns trennt von der Anbetung, vom Lobpreisen, vom Glücklichsein, vom Fröhlichsein. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Wie oft fühlen wir uns schwach? Wie oft haben wir keine Kraft für nichts, weil wir nicht in der Freude sind? weil die Sünde uns abhält, in die Freude zu kommen, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir uns als Versager fühlen. Vater, wir geben das dir heute Morgen alles und jeden Bereich. Vater, ich gebe dir jetzt meinen Bereich, wo meine Sünden sind. Und ich empfehle dir, das zu Hause zu machen oder jetzt hier im Raum, leise für dich, muss niemand hören, wo du dem Vater deine Sünden jetzt sagst. Und sagst, Papa, ich weiß, das ist nicht gut. Ich tue es immer wieder. Ich habe Lust danach. Es gelüstet mich. Vielleicht sind es auch Begierden in deinem Herzen. Du hast es vielleicht noch nie umgesetzt, aber du hast die Lust dazu und es geht einfach nicht weg. Dann sag, Heiliger Geist, beschneide du. Mach du den Dachboden und den Keller leer und das Wohnzimmer und den Rest sowieso. Aber nimm all das alte Gerümpel raus. Nimm alle alten Verbindungen, die vielleicht noch da sind von meinem alten Leben, vom alten Thomas, aus der alten Zeit, vor der Bekehrung. All diese Dinge will ich nicht mehr. Sieh, alles ist neu geworden. Und wenn da noch irgendwo was ist, nimm es weg. Reinige mich, heilige mich. Wir haben gerade gehört, ohne Heiligung können wir nicht in den Himmel. Herr, und ich bete, dass du mich heiligst durch und durch. Dass das, was vorher Spaß gemacht hat, keinen Spaß mehr macht. Dass du mir hilfst, weil der Teufel seine Dämonen schickt, die mich wieder verführen wollen und mich wieder reinbringen wollen, dass ich das wieder tue und nicht davon loskomme. Sei es Süchte, sei es schlechte Angewohnheiten, sei es irgendwas, nenn es, wie du willst, egal, aber du bist stärker, Herr. Und du hast gesagt, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und das nehme ich jetzt in Anspruch für mich. Danke, Vater, dass es ab heute besser wird. Und dass du sagst, ich bin frei gemacht in Christus Jesus. Danke, dass diese Dinge keine Macht mehr über mich haben. Danke, Papa, ob das Alkohol ist, Nikotin und was es alles symbolisch noch sein kann. Du machst mich frei davon, weil ich dir die Erlaubnis gebe. Papa, und wo ich gestanden bin die letzten Jahre, vielleicht als Christ, darf ich mich heute wieder weiterentwickeln. Darf heute wieder auf den Zug springen, weiterfahren. Und wenn ich im Zug bin, dann darf ich erkennen, dass ich vom Bummelzug in den ICE gewechselt bin, dass es jetzt schneller geht. Danke, Jesus, dass ich schneller an mein Ziel komme. Danke, Herr, dass keine Kraft der Hölle mehr Macht hat über mein Leben. Ich lebe in der Vergebung, ich bleibe in der Vergebung, ich lasse los. Vater, und danke, dass mein Herz wieder weich wird durch das Öl des Heiligen Geistes. Wo Verletzung war, heile mich. Egal, wer es war, egal, was all die Jahre war, ich bete heute Morgen, dass du mein Herz heilst, wo Verletzungen sind von Menschen, von Vergangenheit, von Autoritätspersonen, vielleicht von Ehepartnern, Eltern, Onkel, Tanten, Cousinen, Schwestern, Brüder. Egal, wer mir wehgetan hat, ich lass alles los. Auch geistliche Geschwister, lass ich los. Ich spreche sie heute jetzt frei und los von jeder Schuld, die sie an mir haben. Ich spreche sie frei und los in Jesu wunderbarem Namen. Ich sage heute, sie sind mir nichts mehr schuldig. Sie sind frei und los, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für ein ganz, ganz tiefes Werk in jedem Einzelnen.